Wir lesen aus dem Buch Jeremia, Kapitel 36. Und es geschah im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da erging dieses Wort von Seiten des Herrn an Jeremia, indem er sprach: Nimm dir eine Buchrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen, von dem Tag an, als ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Böse hören, das ich ihnen zu tun gedenke, damit sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Ungerechtigkeit und ihre Sünde vergebe. Und Jeremia rief Baruch, den Sohn Nerias. Und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias auf eine Buchrolle alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte. Und Jeremia gebot Baruch und sprach: Ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen. So geh du hin und lies aus der Rolle, was du aus meinem Mund aufgeschrieben hast, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Tag des Fastens. Und du sollst sie auch vor den Ohren aller Juden lesen, die aus ihren Städten kommen. Vielleicht wird ihr Flehen vor den Herrn kommen, und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg. Denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr über dieses Volk ausgesprochen hat. Und Baruch, der Sohn Nerias, tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm geboten hatte. Und er las aus dem Buch die Worte des Herrn im Haus des Herrn vor. Und es geschah im fünften Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im neunten Monat, da rief man für das ganze Volk in Jerusalem und das ganze Volk, das aus den Städten Judas und Jerusalem kam, nach Jerusalem kam, ein Fasten aus vor dem Herrn. Und Baruch las aus dem Buch die Worte Jeremias im Haus des Herrn, in der Zelle Gemarias, des Sohnes Schafans, des Schreibers, im oberen Vorhof, im Eingang des neuen Tores des Hauses des Herrn, vor den Ohren des ganzen Volkes. Und Mikaja, der Sohn Kemarias, des Sohnes Schafans, hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch, und er ging zum Haus des Königs hinab, in das Gemach des Schreibers. Und siehe, dort saßen alle Fürsten, Elshama, der Schreiber, und Elaja, der Sohn Shemaias, und Elnathan, der Sohn Akbors, und Gemaria, der Sohn Schafans, und Zedekia, der Sohn Hananias, und alle Fürsten. Und Mikaja berichtete ihnen alle Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch las. Da sandten alle Fürsten Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schelemjas, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen: Die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes gelesen hast, nimm sie in deine Hand und komm. Und Baruch, der Sohn Nerias, nahm die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Und sie sprachen zu ihm: Setz dich doch und lies sie vor unseren Ohren. Und Baruch las vor ihren Ohren. Und es geschah, als sie alle Worte hörten, sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch: Wir müssen dem König alle diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch und sprachen: Teile uns doch mit, wie du alle diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben hast. Und Baruch sprach zu ihnen: Aus seinem Mund sagte er mir alle diese Worte vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Und die Fürsten sprachen zu Baruch: Geh, verbirg dich, du und Jeremia, damit niemand wisse, wo ihr seid. Und sie gingen zum König in den Hof. Die Rolle aber hatten sie im Gemach Elishamas, des Schreibers, niedergelegt, und sie berichteten alle Worte vor den Ohren des Königs. Und der König sandte Jehudi, die Rolle zu holen, und er holte sie aus dem Gemach Elishamas, des Schreibers, und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs.
und vor den Ohren aller Fürsten, die um den König standen. Der König aber saß im Winterhaus im 9. Monat, und das Kohlenbecken war vor ihm angezündet. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlenbeckens vernichtet war. Und der König und alle seine Knechte, die alle diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und obwohl Elnathan und Elia und Gemaria in den König drangen, dass er die Rollen nicht verbrennen möchte, hörte er doch nicht auf sie. Und der König gebot Jerachmiel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn Asriels, und Schlemja, dem Sohn Abdiels, Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, zu ergreifen, aber der Herr hatte sie verborgen. Und nachdem der König die Rolle und die Worte verbrannt hatte, die Baruch aus dem Mund Jeremias aufgeschrieben hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia, indem er sprach: Nimm dir wieder eine andere Rolle und schreibe darauf alle vorigen Worte, die auf der vorigen Rolle waren, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Und über Joachim, den König von Juda, sollst du sprechen. So spricht der Herr: Du hast die Rolle verbrannt und gesagt, warum hast du darauf geschrieben, der König von Babel wird gewiss kommen und dieses Land verderben und Menschen und Vieh daraus vertilgen? Darum, so spricht der Herr über Joachim, den König von Juda, er wird niemand haben, der auf dem Thron Davids sitzt, und sein Leichnam wird hingeworfen sein der Hitze bei Tag und der Kälte bei Nacht. Und ich will an ihm und an seiner Nachkommenschaft und an seinen Knechten ihre Ungerechtigkeit heimsuchen und will über sie und über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda all das Unglück bringen, das ich über sie geredet habe. Aber sie haben nicht gehört. Und Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber, und er schrieb darauf aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Als die Einladung kam, etwas über dem Wort Gottes zu sagen, dann hatte ich gedacht an die Geschichte Josias, aber auch an diesem Kapitel. Denn in diesem Kapitel finden wir doch sehr wichtige Sachen über das Wort Gottes. Und das in Verbindung auch mit Josia, denn es geht hier um Joachim des Sohnes Josias. Und wir sehen in diesem Mann eine ganz andere Gesinnung dem Wort Gottes gegenüber, als wir das bei Josia gesehen haben. Das heißt an erster Stelle, dass den Glauben an dem Wort Gottes kein Erbgut ist. Josia war ein gottesfürchtiger König und er hatte einen gottlosen Vater. Aber dieser Josia hatte selber einen gottlosen Sohn. Das heißt, dass an jeder von uns persönlich angesprochen wird. An jeder von uns soll seine persönliche Entscheidung treffen. Was ist, was bedeutet für mich das Wort Gottes? Wir finden diese Geschichte allen Nachdruck auf das Wort Gottes. Ich habe das mal unterstrichen. In Vers 2 alle Worte, und darum geht es um diesen Ausdruck, alle Worte. In Vers 4, auf einer Buchrolle, alle Worte des Herrn. Und dann in Vers 11, hörte alle Worte des Herrn. Vers 13, und Mikaja berichtete ihnen alle Worte. Vers 16, alle Worte und am Ende noch einmal, alle diese Worte, Vers 17, alle diese Worte, Vers 18, alle diese Worte, Vers 20 am Ende, alle Worte, Vers 24, alle diese Worte, Vers 28, alle vorigen Worte und Vers 32, alle Worte. Und noch einmal oder einige Male kommt das Wort Worte vor. Alle Nachdruck liegt in diesem Kapitel auf das Wort Gottes. Aber dann nicht so sehr das Wort Gottes im ganzen Großen, aber wenn ich so benachdruckt habe, alle Worte, dann heißt es, dass jedes Wort in diesem Buch und auch in diesem Kapitel Wort Gottes ist. Es zeigt uns, so wie auch Jeremia die Worte Gottes bekam und sie weitergab dem Baruch, etwas von Inspiration. Wie ist das gegangen? Wie haben wir das Wort Gottes bekommen? Weil es Wort für Wort uns gegeben worden ist. Kein Wort ist in diesem Buch, das nicht von Gottes Mund kommt. Jedes Wort ist von Gott uns gegeben. Es geht nicht darum, dass wir im Wort Gottes den Gedanken Gottes kennenlernen. Es ist eine wortwörtliche Übersetzung aus dem Original, das wir brauchen und das wir haben dürfen. Alle neueren Übersetzungen, die vorgeben, Gottes Wort zu sein, aber eine freie Übersetzung sind, viel auch noch mit dem Gedanken, es geht doch schlussendlich um den Gedanken Gottes, das, was wir so zwischen den Zeilen durchlesen können. Das ist ein tödliches Gefahr, solche Übersetzungen zu gebrauchen, zu lesen. Das heißt, die als Gottes Wort zu nehmen. Denn Gottes Wort ist wirklich wortwörtlich inspiriert worden. Der Herr Jesus hat gesagt, Matthäus 5, dass kein Wort in Matthäus 5, in Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ein Jota ist der kleinste Buchstabe. Aber ein Strichlein ist der kleinste Unterteil eines Buchstaben im Hebräischen. Und unsere Ehrfurcht vor dem Wort Gottes zeigt sich darin, dass wir Gottes Wort als buchstäblich inspiriert akzeptieren, glauben und uns daran unterwerfen. Jedes Wort. Und noch einmal zur Unterstreichung, wie wichtig das ist in 2. Timotheus 3. In Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehrung. Und so weiter. Aber alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das lässt keine Interpretation unsererseits zu. Wenn es um Übersetzung geht, dann können nur die das Wort Gottes übersetzen, die sich wirklich vor dem Wort Gottes beugen, große Ehrfurcht dafür haben und in dieser Gesinnung sich daran setzen, das Wort Gottes zu übersetzen. Denn da erging dieses Wort von Seiten des Herrn an Jeremia, nimm dir eine Buchrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe. Es wurde nicht Jeremia überlassen, was er dem Baruch sagen sollte, wie er das alles so weitergeben musste. Nein, was er Jeremia gesagt hat, das soll Jeremia weitergeben, was ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Das heißt natürlich nicht, dass Jeremia irgendwo aufgeschrieben hat, was er gesagt hatte, bei jeder Gelegenheit. Es geht darum, dass er, und das ist natürlich deutlich, wenn wir die Botschaft Jeremias kennen, Jeremia hat immer gewarnt, deutlich gewarnt, das Gericht angekündigt, über die Sünden Israels, über die Sünden Judas, über die Sünden der Völker. Aber dann hat Jeremia das ganze Große so weitergegeben, dem Baruch, wie der Herr es ihm gesagt hat. Und das ist gerade Inspiration. Das weiterzugeben, was Gott will, das weitergegeben wird. Das lässt keine eigene Sachen zu, dass wir selber oder die Schreiber der Bibel sich ausmachen, was finden wir wichtig oder nicht. Oder auch wenn es übersetzt wird, was ist von Bedeutung oder nicht. Deshalb ist es, wenn wir das Wort Gottes studieren, die erste Frage: Habe ich eine zuverlässige Übersetzung? Ich hoffe, dass ein jeder hier ist, der von diesem Bewusstsein tief unter den Eindruck ist, dass es nicht geht um eine geläufige Übersetzung, um eine Übersetzung, die er bequem liest. Es geht um eine wortwörtliche Übersetzung. Das soll uns an erster Stelle mal wichtig sein, wenn wir dieses Kapitel lesen. Weil wir auch in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, einen Überfluss an Übersetzungen haben. Ein Überfluss. Und immer mehr, und auch bestimmt junge Leute werden damit zu tun bekommen, wir in Holland auch, neue Übersetzungen. Und die vorgeben, auch noch wirklich wortgetreu zu sein. Aber wenn Ungläubigen daran mitgearbeitet haben, Juden, Katholiken daran mitgearbeitet haben, ist unmöglich, dass an eine wortgetreue Übersetzung gegeben wird, dann wird es eine Kompromissübersetzung. Dann kann ich noch ein bisschen Verständnis dafür haben, jedenfalls, dass man ehrlich ist, wenn man sagt, was wir jetzt präsentieren, ist nicht eine wortwörtliche Übersetzung, aber ist eine Bibel, die vielleicht etwas bequemer liest. Na gut, kann man versuchen dann zu lesen, dann weiß man jedenfalls, das ist nicht Gottes Wort. Gibt es auch nicht vor, es zu sein, ist man ehrlich. Aber die Übersetzungen, die vorgeben, dass das eine zuverlässige Übersetzung ist, aber wo Ungläubigen daran mitarbeiten, oder die ganze Breite der Christenheit und, so wie gesagt, auch Juden, dann kann das nie eine bibeltreue Übersetzung sein. Wenn wir den Herr darum fragen, dann wird er uns bestimmt deutlich machen, mit welchem Übersetzung wir am besten auskommen. Denn Übersetzen ist natürlich Menschenarbeit. Und in jeder Übersetzung stehen Fehler, weil es eben Menschenarbeit ist. Aber Gott wird sein Wort schützen. Und es ist natürlich auch davon abhängig, wie wir Gottes Wort annähern, wie wir es zu uns nehmen. Und dann kann natürlich Gott, auch wenn keine andere Übersetzung vorhanden ist als eine freie Übersetzung, auch durch diese Übersetzung wirklich wirken und seine Gedanken bekannt machen. Aber es geht uns nur darum, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Zeit leben, in einer Christenheit leben,
dass alles so leicht kommt und so bequem wie möglich sein muss, dass man sich so wenig wie möglich anstrengen muss, um Gottes Gedanken kennenzulernen. Muss keine Herausforderung mehr sein, man muss sich ruhig hinsetzen können und die Bibel, die muss man wie einen Roman lesen können. So geht es. Aber so ist es nicht. Für die, die wirklich mit dem Wort Gottes leben wollen, die wirklich unter den Eindruck sind, von was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. So hat Jeremia die Worte dem Baruch weitergegeben. Aber in Vers 3 lesen wir noch, warum Gott das Wort Jeremia gegeben hat, das weiterzugeben, damit es aufgeschrieben wurde. Denn vielleicht wird das Haus Juda auf all das Böse hören, das ich ihnen zu tun gedenke, damit sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Ungerechtigkeit und ihre Sünde vergebe. Warum hat Gott es aufschreiben lassen? Wenn wir etwas hören, dann sind wir ziemlich vergesslich, ich jedenfalls. Wir hören es und na gut, vielleicht, dass wir morgen noch etwas davon wissen, aber ein paar Tage später wissen wir fast nichts mehr davon. Deshalb hat Jeremia auch viele Malen dasselbe gepredigt, mehrere Orten. Aber wenn es fest liegt, dann können wir wieder, immer wieder aufs Neue das Buch des Wortes Gottes zu uns nehmen, es lesen. Wie war es auch wieder? Wie stand es da? Habe ich es noch gut in dem Gedanken? Bin ich überzeugt? Ja, so steht es da. Und manchmal, auch wenn ich fast sicher bin, so steht es da. Und ich zitiere eine Stelle, dann muss ich mich ertappen darauf, oder anderen sagen das, aber so steht nicht gerade so da. Also immer kontrollieren. Auch was ich heute sage, kontrollieren. Mir nicht auf meine blauen Augen glauben. Ja, ich habe blaue Augen, also, aber das ist ein, das sagt man in Holland. Sondern was Gottes Wort sagt, das müssen wir lesen, kontrollieren. Wenn schon die Jünger in der Zeit von Paulus in Apostelgeschichte 17 täglich das Wort Gottes untersuchten, ob diese Dinge wirklich so waren, dann ist das für uns umso notwendiger. Das, was gesagt wird, mal anhand von Gottes Wort zu untersuchen. Aber Gottes Gedanken, ja Gottes Absichten sind, dass darauf gehört wird. Vielleicht. Und hierin spüre ich etwas von der Gesinnung Gottes, dass er wünscht, dass sein Volk sich bekehrt. Ja, wusste er dann nicht, dass das Volk sich nicht bekehren wird? Wir haben das auch am Ende dieses Kapitels gelesen. Aber darum geht es nicht. Gottes Wissen ist eine ganz andere Sache als unsere Verantwortlichkeit. Und Gott gibt uns alles Mögliche und tut alles Mögliche, uns zu sich zu ziehen, damit wir wirklich alles loslassen, was nicht mit ihm in Übereinstimmung ist, um uns glücklich zu machen, um uns zu segnen. Vielleicht, das ist ein so schönes Wort in diesem Zusammenhang, vielleicht, das wird auch noch in Vers 7 gesagt, als dann Baruch das Wort vorliest. Vielleicht, zweimal finden wir dieses Wort, es ist das Abwarten Gottes, wird das Volk sich bekehren. Er ist, ist sozusagen gespannt darauf. Was tut mein Volk mit meinem Wort? Hören sie darauf. Und das ist auch jetzt so bei Gott. Es traf mich kürzlich, als ich in Matthäus las, über den Herrn Jesus, dass er sich verwunderte,
über Glauben eines Hauptmannes. Er verwunderte sich. Ja, der Herr Jesus, ihr Gott, weiß doch alles. Aber er verwundert sich. Es ist eine menschliche Rede, um uns deutlich zu machen, dass Gott nicht ein unbeweglicher Gott ist. Dass er nicht einer ist, ja, der nur eines tun kann. Der nicht zu bewegen ist. Es ist ein Gott, der gespannt zusieht, ob Menschen wirklich nach ihm fragen gehen. Und damit kommt es zu unserer Verantwortlichkeit, Verantwortung. Was tun wir mit dem, was Gott uns gibt, was er uns sagt? Vielleicht. Und deshalb hat er dem Jeremia das gesagt und dass Jeremia dann dem Baruch beauftragt, diese Worte aufzuschreiben. Jeremia, vielleicht war er wie Paulus. Paulus hat doch auch fast keine seiner Briefe selbst geschrieben. Und das ist schön. Das können wir, denke ich, so anwenden. Wir brauchen einen anderen. Was der eine nicht kann, das kann der andere tun. Ich habe gerade gesagt von einem Bruder, der das Auto von mir unterhält, und ich habe ihm kürzlich noch gesagt, für mich bist du, was wir in 1. Korinther 12 lesen, hast du die Gabe der Hilfeleistung. Ich bin nicht technisch, aber um hierher zu kommen, war ich von ihm abhängig, was das Auto angeht. Und er hat das so fertig gemacht, dass ich jetzt hier sein kann. Das verdanke wir dann so einen Bruder. Bruder, die man nie hört in der Versammlung. Aber so etwas macht er. Wir brauchen einander. In jeder Hinsicht. Wir können nicht ohne einander. Ein jeder hat so seinen Platz im Ganzen. Und so hier auch Jeremia und Baruch. Jeremia rief Baruch und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias auf eine Buchrolle alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte. Und dann gebot Jeremia Baruch und sprach, ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen. Ein zweites Mal, dass Jeremia Baruch nötig hat. Er muss ihn gebrauchen. Er gibt ihm Auftrag, so geh du hin und lies aus der Rolle, was du aus meinem Mund aufgeschrieben hast, die Worte des Herrn, vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn, am Tag des Fastens. Und dann muss Baruch diese Worte vorlesen. Vorlesen des Wortes Gottes hat an sich einen sehr großen Segen. Wir lesen das im Offenbarung 1. Glückselig, der da vorlässt. Und Timotheus wird gesagt, glaube ich, haltet an mit Vorlesen. Vorlesen, das Wort Vorlesen. So wie Josia das auch gemacht hat, Vorlesen. Damit das Wort bekannt wird. Baruch muss das tun. Wir hören nicht, was Baruch sagt, aber Jeremia, das ist so ein bisschen gefährlich. Jeremia war verhindert. Warum? Ist nicht gewiss. Oder wissen wir gar nicht. Steht nicht dazu. Aber er hatte nicht die Gelegenheit. Und dann muss Baruch das tun. Jeremia war natürlich nicht beliebt da. Wenn man immer mit Warnungen kommt, ist man nicht beliebt. Er ist auch immer gedroht worden mit Gefängnis. Und hier auch in diesem Kapitel. Dann will Joachim ihn verhaften. Wenn man das Wort Gottes redet, dann macht man sich nicht beliebt, wenn das Worte sind, die immer Warnungen beinhalten. Aber Baruch geht. Eines Geistes mit Jeremia. Das ist schön, wenn wir so zueinander stehen, dass was der eine nicht kann oder auch verhindert ist, etwas zu tun, nicht nur, dass er unbequem ist, aber auch
vielleicht bequem wäre, aber nicht die Möglichkeit hat. Jetzt keine Zeit, etwas anderes zu tun, Wichtiges zu tun, kann sein. Und dass ein anderer diese Sache übernimmt, das zu tun, so eines Geistes zu sein, so einander zu ergänzen. Baruch, der bekommt dann von Jeremia diesen Auftrag, und was der Herr dem Jeremia gesagt hat, vielleicht in Vers 3, sagt auch Jeremia zu Baruch, vielleicht wird ihr Flehen vor den Herrn kommen und sie kehren um. Das heißt, Jeremia ist in völliger Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. Denn er sagt, vielleicht wird das Volk flehen zum Herrn. Nein, es steht noch viel schöner da, in meiner Bemerkung steht, eigentlich niederfallen, weil der Beter vor Gott niederfiel. Oder dass die Gebete vor Gott niederfallen. Ist das auch unser Eindruck, wenn wir beten, wenn wir flehen, persönlich oder gemeinsam, dass wir wissen, unser Flehen, unser Beten fällt vor Gott nieder. Oder wir fallen nieder. Wir sind in Gottes Gegenwart und wir fallen nieder. Dass es ein Gott ist, der uns so empfängt. Dass es ein Gott ist, wir können so zu ihm kommen. Und dann in diesem Jeremia sehen wir, dass er das wünscht für das Volk. Er liebt Gott, er liebt sein Wort, aber er liebt auch sein Volk. Das Volk, das so abtrünnig ist, das so wenig mit Gott zu tun hat, das so abgewichen ist. Aber er liebt das Volk und er wünscht, dass das Volk Buße tut. Und deshalb diese Worte, die müssen gelesen werden, und das am Fastentag. Das war nicht ein geplanter Fastentag in dieser Hinsicht, dass das ein Fastentag ist, der im Wort Gottes vorgeschrieben wird. Diesen Fastentag gibt einen Fastentag, der im Wort Gottes vorgeschrieben wird, und das ist der Fastentag am größten Versöhnungstag. Ich denke, es ist ein Fastentag mit dem Auge darauf, die Drohungen des Feindes, dass die ausgerufen worden ist. Wer das gemacht hat, es ist auch nicht deutlich, aber das ist eine Sache vom ganzen Volk, wobei das ganze Volk nach Jerusalem kommt. Und dann sagt Jeremia, das ist die Gelegenheit, das Wort Gottes zu lesen, wenn alle da zusammen sind. Und so, wenn sie sich dann umkehren, jeder von seinem bösen Weg, denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr über dieses Volk ausgesprochen hat, dann werden sie sich umkehren, wenn sie das Wort hören. Und Baruch, der Sohn Nerias, tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm geboten hatte, und er las aus dem Buch die Worte des Herrn im Haus des Herrn vor. Das geschah übrigens nicht im vierten Jahr, Vers 1 war im vierten Jahr, aber es geschah im fünften Jahr. Denn es wird natürlich eine bestimmte Zeit genommen haben, um das Wort aus dem Munde Jeremias aufzuschreiben. Im fünften Jahr war es so weit, dass das Wort vorgelesen werden konnte, und das geschah dann im fünften Jahr im neunten Monat. Das ist unser Monat Dezember. Wir haben gelesen, das war kalt. Joachim hatte ein Kohlenfeuer gemacht. In diesem Monat Dezember, da rief man für das ganze Volk in Jerusalem und das ganze Volk, das auch die Städten Judas und nach Jerusalem kam, ein Fasten aus. Dann wird durch Baruch das Buch vorgelesen mit diesen Worten Jeremias. Das geschah in einer Zelle von einem Gemaria im oberen Vorhof. Ich denke, das war dann das Gebäude des Tempels. Da war ein Fenster und das war da dem Platz, wo alle Menschen sich versammelten, und aus dem Fenster, da sprach Baruch laut und deutlich, las er davor aus diesem Buch. Und er tat das, sagt Vers 10 am Ende, vor den Ohren des ganzen Volkes. Das ist die erste Vorlesung, die wir in diesem Kapitel haben. Es wird dreimal vorgelesen. Ja, es wird einmal vom Jeremia ausgesprochen, von Baruch aufgeschrieben, und dann wird es von Baruch vorgelesen, hier vor dem ganzen Volk, etwas später vor den Fürsten und noch später von Jehudi, vor dem König. Dreimal wird es vorgelesen. Und wir sehen drei verschiedene Reaktionen. Wir lesen in Vers 12, in Vers 11 von Mikaja, der Sohn Gemarias, in dessen Zimmer oder deren Zelle das geschah. Aber diesen Mikaja hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch, und er ging zum Haus des Königs hinab in das Gemach des Schreibers. Da waren die Fürsten alle zusammen. Und dann in Vers 13, und Mikaja berichtete ihnen alle Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch las. Da war einer aus dem Volke, der hatte das gehört und hatte gedacht, aber das ist doch was. Das müssen andere wissen. Das muss mein Vater und die anderen Fürsten, die müssen das wissen. Ein junger Mann also. Also es heißt, dass da einer aus der ganzen Menge war, der etwas damit tat. Jedenfalls, worüber wir hier etwas lesen. Und ich hoffe, dass das Wort Gottes auch bei jeder von uns etwas tut. Dass wir darüber mit anderen sprechen. Was machen wir mit den Worten, wenn wir es gehört haben? Auch vielleicht am Sonntag, wenn wir gehen zu Hause. Erzählen wir etwas darüber? Was haben wir gehört? Was hat uns bewegt? Was hat uns getroffen? Haben wir etwas mitgenommen von das Zusammensein, wo das Wort Gottes gelesen wurde? Das ist wichtig, dass wir das dann auch weitergeben. Wie können wir das von diesem Mikaja lernen? Er lehrt uns das in seinem Benehmen. Und dann, wenn die Fürsten das hören, da sandten alle Fürsten Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schelemjas, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen, die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes gelesen hast, nimm sie in deine Hand und komm. Ja, das war natürlich nicht so nett, denke ich. Warum waren sie nicht dabei, als das vorgelesen wurde? Warum gingen sie nicht zu diesem Baruch? Ich weiß es nicht. Bequemlichkeit, Angst, alles spielt sich ein wenig im Verborgenen ab. Auch wenn sie später sagen, ja, was wir jetzt gehört haben, das müssen wir dem König erzählen, dann verbergen sie das Buch. Angst hat diese Leute doch ein bisschen im Griff. Angst für andere. Ist es mit uns auch vielleicht so, dass wenn wir etwas von dem Wort Gottes gehört haben, dass wir uns bewusst sind, ja, es hat doch eine Botschaft für mich. Aber wenn ich damit zu einer gehe, um das zu erzählen, ja, da habe ich doch Angst. Jedenfalls, sie rufen Baruch und sagen ihm auch, das Buch mitzunehmen, das er vorgelesen hatte. Und dann kommt Baruch. Baruch sagt nicht, ja, ihr könnt mal zu mir kommen, ich bin da und so spät. Und dann lese ich wieder vor. Für Baruch ist es eine Gelegenheit, das Wort Gottes in diesem Kreis zu bringen. Von diesen hochgestellten Menschen. Ja, Gott hat so seine Methoden, um auch die in Hoheit sind, sein Wort bekannt zu machen. Und dann nimmt er die Rolle in seine Hand und dann kommt er zu ihnen. Und er wird sehr nett empfangen und sie sprachen zu ihm, setz dich doch und lies sie vor unseren Ohren. Also Baruch darf sich ruhig hinsetzen. Ist auch eine Art von, ja, dass sie ihn gerne empfangen wollten und dass er keine Angst haben durfte, dass er wirklich sich ruhig fühlen konnte. Und sie sprachen zu ihm. Und Baruch las vor ihren Ohren. Und es geschah, als sie alle Worte hörten, sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch, wir müssen dem König all diese Worte berichten. Ja, warum? Jedenfalls, es tat auch etwas mit ihnen. Sie erschraken alle. Da hören sie, was Gott alles beschlossen hatte, über die Nation kommen zu lassen. Und dann wurden sie ganz unruhig. Ist das so? Und sie sahen einander an, stoßen einander an. Und ja, was? Sie wurden ganz und gar unruhig. Ja, und der König, der wollte bestimmt auch davon hören. Das war nicht in einer Ecke geschehen. Und sie waren sich bewusst, wir müssen den König darüber Bescheid geben. Wir müssen ihm alle diese Worte berichten. Und dann haben sie noch eine Frage. Baruch, teil uns doch mit, wie du alle diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben hast. Ja, was ist das für eine dumme Frage eigentlich? Sie sagen das, was Baruch getan hat. Wie ist das geschehen? Ja, so ist es mit vielen Menschen, die das Wort Gottes eigentlich nicht ganz seriös nehmen. Wie haben wir das Wort Gottes? Wie kann ich davon überzeugt werden, dass das wirklich Gottes Wort ist? Na, Baruch sagt noch einmal. Aus seinem Mund sagte er mir alle Worte, diese Worte, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. So einfach. Wie haben wir Gottes Wort empfangen? So einfach, dass Gott hat Menschen inspiriert, sein Wort zu schreiben, es wird gedruckt werden, und wir haben es jetzt in unsere Hände. So einfach ist es geschehen. Gottes Wort war einmal eine Frage. Ist es vom Himmel gefallen oder ist es vom Menschen geschrieben? Ist es nur Menschenwort? Es kommt von Gott und es ist von Menschen aufgeschrieben worden. Der Ursprung ist Gott. Gott ist der Ursprung. Und Menschen haben es aufgeschrieben. Vom Heiligen Geist getrieben. Wir lesen das in 2. Petrus. In 2. Petrus 1. In Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Da ist es. Es ist vom Heiligen Geist. Gott, der Heilige Geist, hat Menschen getrieben, das aufzuschreiben, was er wollte. Das heißt nicht, dass alles, was wir im Worte Gottes haben, Aussprüche von Gott sind. Wir finden darin auch Aussprüche von den Satan. Wir hören auch Satan reden. Aber alles, was von Satan gesagt wird, dass er geredet hat, das wollte Gott, dass er so in seinem Wort niedergeschrieben wurde. Also wir wissen, dass alle Worte im Worte Gottes von Gott darin gekommen sind, weil Gott das gewollt hat. Das macht es für uns sehr leicht, das Wort Gottes als ganz und gar von Gott kommend zu akzeptieren. So einfach und auch so unbegreiflich. Es ist völlig unbegreiflich, wie das gegangen ist für unseren Menschenverstand. Aber wenn wir Gott als den Gott, der alles in der Hand hat, kennen, dann staunen wir uns nicht. Er ist Gott. Und er kann an jeder gebrauchen, so wie er will. Und das sagen lassen, was er will und auch wie er will. Das ist das Schöne vom Gottes Wort, das über 1500 Jahre geschrieben worden ist von so vielen verschiedenen Leuten, von so verschiedenen Hintergründen. Und dass das doch ein Ganzes ist, ja, das kann nur Gott geben, denn Gott ist auch der Schreiber, nicht Menschen. Menschen sind benutzt. So sagt auch Baruch das: Ich habe aus seinem Mund alle diese Worte geschrieben, mit Tinte in das Buch. So einfach. Deshalb wissen wir, dass was wir hier haben, Gottes Wort ist. Und die Fürsten sprachen zu Baruch: Geh, verbirg dich, und Jeremia, damit niemand wisse, wo ihr seid. Sie waren bekannt mit ihrem König, wie er war, wie böse, wie er reagieren würde, wenn er das hörte. Dann wollte er bestimmt Baruch und Jeremia umbringen oder umbringen lassen. Und wir haben das auch gelesen. Und sie gingen zum König in den Hof. Die Rolle aber hatten sie ihm gemacht, Elishamas, des Schreibers, niedergelegt. Sie haben es noch nicht gewagt, die Rolle auch mitzunehmen. Aber sie haben dann erzählt. Sie berichteten alle Worte vor den Ohren des Königs. Aber dann wollte der König überzeugt werden. Der König sandte Jehudi, die Rolle zu holen, und er holte sie aus dem Gemach Elishamas, des Schreibers. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten. Und da sitzt der König im Winterhaus, das wird so geschildert, beim Kohlenfeuer. Ach, es gab natürlich noch kein Internet, kein Fernsehen. Ach, er setzt da etwas nachzudenken über Sachen, die kommen würden vielleicht. Vielleicht, dass er sich Gedanken machte über die Feinde ringsumher. Aber da war natürlich, ja, dann so etwas vorzulesen bekommen, das konnte vielleicht auch ein wenig Ableitung geben. Aber auch war er sehr interessiert nach dem, was er gehört hatte, um das mal wirklich zu hören. Und hier spürt man dann auch, dass ein Hass dem Wort Gottes gegenüber sich Schritt für Schritt offenbart. Und mit so einer, ja, er ist eiskalt darunter, er bewegt nicht, aber was er dann hört, das verwirft er total. Da sitzt er, und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die, er hörte nicht auf sie. Oh nein, in Vers 24. Und der König und alle seine Knechte, die alle diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Dort, wo diese Fürsten, haben wir gelesen, als sie das erste Mal das Wort hörten, noch erschraken, ist jetzt nicht mehr die Rede davon. Sie stellen sich ganz an die Seite des Königs. Und so geht es, wenn das Wort Gottes vielleicht im Moment einen Einfluss, eine Ausübung auf uns hat, dass wir unter den Eindruck davon kommen, aber wir tun weiter nichts damit, dann wird das nächste Mal, dass das Wort gelesen wird, uns gar nichts mehr tun. Dann haben wir uns seinen Einfluss entzogen. Wir sind davon weggegangen. Dieser König, wenn zwei oder drei Spalten da gelesen sind, schneidet sie da weg mit dem Schreibermesser. Schreibermesser ist da, um Feder wieder scharf zu machen oder vielleicht etwas, was Falsches ist, geschrieben worden und da wieder mit wegzuholen, zu korrigieren. Das gebraucht er, um diese Rolle zu zerschneiden. Es gefiel ihm nicht, was er hörte. Und so gehen viele, viele Menschen mit dem Wort Gottes um, heutzutage. Was uns nicht gefällt, wird weggeschnitten. Was schneiden Menschen heutzutage weg? Ich denke, dass Joachim, wenn er so über das Gericht Gottes hörte, gedacht hat, für mich nicht, weg damit. Kein Gericht. Das ist so, hatte er vielleicht gedacht, wenn ich das mal wegtue, kann es auch nicht kommen. Das sind von diesen Menschen, die, wenn sie von dem Arzt hören, dass sie eine tödliche Krankheit haben, den Arzt erschießen und dann denken, der Mann, der mir so schlechte Nachricht gebracht hat, ist jetzt tot, bin ich auch von meiner Krankheit erlöst. Als ob das etwas an dem Wort Gottes ändert, oder das, was dem Arzt gesagt hat, oder der Zustand, der uns mitgeteilt wird. Gott ist Liebe. Man will fröhliche Sachen hören. Humor muss sein da. Ist wirklich mir aufgefallen, wie oft jetzt in dieser Zeit, wenn wir über Zusammenkommen von aller Art liest oder auch Bücher, die dann, wovon etwas geschrieben wird, Humor so einen großen Platz bekommt. Es muss alles fröhlich sein. Man muss lachen können. Es muss uns fröhlich machen, diese Gesinnung von Traurigkeit und Gericht, damit wollen wir nichts zu tun haben, weg damit. Wohlfahrt, Erfolg, darum geht es. Lass uns doch etwas Schönes hören, das, was uns glücklich, ein glückliches Gefühl gibt, darum geht es. Aber das Gericht, davon will man nicht hören. Weg damit, alle diese Stellen, die über Gericht sprechen, sind nicht von Gott. Gott, der letztendlich den Mensch in der Hölle wirft und ewig in den Pein? Nein, das kann nicht sein. So ist Gott nicht. So kenne ich Gott nicht. Aber weil ich Gott nicht so kenne, heißt es nicht, dass Gott auch so ist. Und manchmal hat es damit zu tun, dass in das Leben derer, die so denken, vieles ist, was nicht in Ordnung ist. Dass eine Sünde da ist, die es nicht zulässt, an Gott zu denken als ein Gott des Gerichts. Ich hörte vor kurzem von einer Schwester, ja, das ist eine Schwester, aber der ja auch doch in Verbindung mit Sünden etwas denkt, was ich nicht nachvollziehen kann im Wort Gottes. So eine Frage, so eine Frage. Ja, ist es noch wirklich so? Wirklich würde es noch so sein, dass Gott einen Menschen für ewig in die Hölle wirft? Das sind schon diese Fragen von, ist es ja wirklich so? So wie der Teufel da bei Eva kam. Ja, ist es noch wirklich so, dass das, was Gott gesagt hat, wenn du davon isst, dass dann da dass du sterben sollst? Nein, wirklich nicht. Wenn du das machst, dann wirst du als Gott sein. Natürlich. Und sie hat gegessen. Und die Folgen werden bis auf heute sehbar, spürbar. Kein Gericht. Ein Gott, der die Ehe auf so eine Weise so gemacht hat, dass ein Mann und eine Frau zusammenhören und dass Sexualität nur in der Ehe stattfinden darf. So einen Gott? Nein, das ist nicht so. Wenn Liebe da ist zwischen zwei Männern, dann Liebe ist von Gott. Also die Passagen über Sexualität, weg damit. So ist dieser Gedankengang von Menschen, die das Wort Gottes Spalte nach Spalte wegschneiden. Aber was ist mit uns? Das sind Sachen, die für uns, jedenfalls denke ich, für uns alle klar sind. Und wir denken, nein, das ist wirklich schlecht, dass das so von Gottes Wort gesagt wird und dass das weggetan wird. Aber wenn da steht, dass wir alle Zeit beten sollen, Lukas 18, alle Zeit beten. Oh, vielleicht, dass wir nicht sagen, nein, das gehört nicht zum Wort Gottes, aber unsere Praxis. Haben wir das in unserer Praxis vielleicht weggeschnitten? Das kann sein. Geht hin, macht alle Völker zu Jünger und lehret sie. Sind wir noch evangelistisch tätig? Steht auch im Wort Gottes. Ja, natürlich, wir haben das nicht weggeschnitten, so wie Joachim, aber vielleicht sind wir doch ganz und gar vergessen und haben wir in der Praxis es weggeschnitten. Hat das Wort Gottes in dieser Hinsicht nicht mehr seine völlige Autorität auf uns? Es ist wichtig, das Wort auf uns anzuwenden. Was machen wir damit? Sind wir, bin ich, noch ansprechbar auf dem, was im Wort Gottes steht? In alle Worte, alle Worte. Auch über die Verhältnisse in der Ehe, in der Familie, auch über das Zusammenkommen der Gläubigen, alle Worte. Sind alle Worte für uns wichtig? Wollen wir alle Worte untersuchen? Alles tun, was darin geschrieben steht? Nicht nur sagen, ja, die und die, die wollen damit nicht mehr rechnen. Aber wenn wir in der Praxis, obwohl wir unserer Bekenntnis nach vielleicht sagen, ja, aber bei uns geht das doch so und so, wir wollen das so und so tun. Aber wenn in der Praxis das wirklich nicht zum Ausdruck kommt, dann sollen wir uns fragen, inwieweit haben wir auch Spalten weggeschnitten? Und obwohl Elnathan und Delaja und Gemari in den König drangen, dass er die Rollen nicht verbrennen möchte, hörte er doch nicht auf sie. Er war ganz entschieden, das Wort völlig zu vernichten, zerstören. Und der König gebot Jerachmiel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn Asriels, und Shelemja, dem Sohn Abdels, Baruch, den Schreiber und Jeremia, den Propheten, zu ergreifen. Wie gesagt, er wollte diese Männer haben, die das Wort so weitergegeben haben. Die mussten Schweigen auferlegt werden. Warum? Weil er, der König, in Vers 29 so gesprochen hat, so: Warum hast du darauf geschrieben, der König von Babel wird kommen und dieses Land verderben und Menschen und Vieh daraus vertilgen? Das heißt, Joachim hatte gedacht, was Jeremia und Baruch gesagt haben, das ist für das Volk sehr, sehr schlecht. Da werden sie denken, ach, es ist alles kein Zweck mehr, wir können uns nicht verteidigen, wir müssen uns mal ausliefern. Und Joachim wollte sich selbst handhaben. Er wollte König bleiben. Er wollte auf seinem Thron sitzen bleiben. Und das ist, denke ich, das größte Problem, das wir haben. Wir haben alle unseren Thron. Da sitzen wir drauf. Wir haben alle ein kleines Königreich. Alles, was so in unserer Macht ist. Ein jeder hat etwas. Groß oder klein, aber etwas, was wir doch gerne nicht dem Herrn geben, wirklich dem Herrn ausliefern. Es geht nicht darum, dass wir nicht Verantwortung haben für bestimmte Sachen, aber für das, wovon wir wissen,
ich halte das fest und ich muss es eigentlich dem Herrn geben. Wenn das so ist, dann werden wir das Wort Gottes, dann werden wir Spalten davon wegschneiden und ins Feuer werfen. Aber so wie gesagt, Gott ist nicht daran gebunden, was wir von seinem Wort halten. Das macht ihm nichts. Was wir oder Menschen auch immer von seinem Wort sagen, es ändert seinem Wort nicht im Geringsten. Er hat gesprochen und er tut es. Weil sein Wort ewig ist. Wir lesen in Psalm 119, Vers 89, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Wenn Gottes Wort fest steht in den Himmeln, dann glauben wir doch nicht, dass Menschen hier auf der Erde etwas mit dem Wort tun können, wodurch das Wort nicht mehr seine Geltung hält, wodurch es von seiner Kraft beraubt wird. Es steht fest in den Himmel. Da ist es. Also was wir auch sagen darüber, was wir auch tun damit, ist völlig, völlig unwichtig. Das Wort bleibt auf immer. Und was Menschen auch tun mögen, das Wort Gottes zu vernichten, und was ist da alles geschehen im Laufe der Zeit, dass Menschen Gottes Wort vernichten wollten, weil sie so spürten, dass das Wort Gottes wirklich Wahrheit ist, aber die wollen diese Wahrheit nicht anerkennen. Wenn sie mit Gottes Wort konfrontiert werden, heißt es, sich beugen oder das Wort verwerfen. Und solange wir noch etwas haben, was wir festhalten wollen, es sei unser ganzes Leben oder etwas in unserem Leben, wollen wir das ganze Wort Gottes oder etwas von dem Wort Gottes uns nicht beugen, werden wir es verwerfen. Und wenn wir etwas verwerfen von dem Wort Gottes, dann wird das letztendlich so sein, dass wir das ganze Wort Gottes verwerfen. Es ist so wie mit alle bösen Sachen, wovon wir in Kapitel 34 gelesen haben. Eine Sünde kommt in unserem Leben hinein, aber hat, wenn wir diese Sünde nicht richten, die Tür geöffnet für alle mögliche Art von Sünden. Und so ist es auch mit dem Wort. Wenn wir etwas von dem Wort wegnehmen, seine Kraft auf unserem Leben berauben, wird viel und viel mehr von dem Wort seine Kraft verlieren und wird das Wort von uns nicht mehr gehorcht und das ganze Wort geht ins Feuer. In das Feuer von unserer Meinung, von was wir von dem Wort halten. Und das heißt, dass es dadurch verzehrt wird, dass das Wort seine Kraft völlig verliert. Und wehe, wehe der Mensch, über den das Wort Gottes keine Kraft hat. Dann ist man sich selber ganz überlassen. Und das ist schrecklich. Es ist schrecklich, wenn ein Mensch sich selbst überlassen wird. Und die das Licht von dem Wort Gottes nicht folgen will. Das heißt, er wird in Finsternis gehen und in Finsternis enden. Denn in seinem Wort finden wir nur das Licht. Das Feuer von eigener Meinung, eigener Interpretation, wird das ganze Wort völlig vernichten. Aber so wie gesagt, das bedeutet nicht, dass das Wort an sich seine Kraft verliert. Und Gott sagt dem Jeremia, wieder aufzuschreiben, was er gesagt hat, und noch viele von diesen Worten hinzuzufügen. So ist Gott. Dann macht er noch mehr bekannt. Für Gott ist es eine Gelegenheit, uns auch, was wir jetzt in dem Buch Jeremia haben, zu geben.
um seine Gedanken bekannt zu machen. Wenn der Teufel versucht, etwas auszurotten, wird das nur eine größere Offenbarung von Gott geben. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. So geht es bei Gott. Bei all unseren Problemen, die wir haben, sind da auch Herausforderungen, um das, was Gott uns gegeben hat, wieder neu auf den Leuchter zu stellen. Was Joachim angeht, Gott hat auch für ihn ein Wort, und das Wort ist ein Wort des Gerichts, und das hat sich auch so vollzogen. Wenn Gottes Wort ewig in den Himmeln ist, kann Gott wieder sein Wort geben. Was auch versucht worden ist, sein Wort auszurotten, immer wieder ist das Wort gekommen, neu gedruckt worden. In Leben wieder hat es Eingang gefunden. Und ich hoffe, dass es in meinem Leben und in deinem Leben wieder neu Eingang findet, tiefen Eindruck macht, und dass wir wirklich mit dem Herrn der Herr versprechen: Herr, ab jetzt will ich alle deine Worte hören und danach leben, mit der Bitte: Herr, hilf mir dabei, denn ich bin schwach, ich kann es nicht aus mir selber. Aber den Namen Josia bedeutet unterstützt vom Herrn. Und ich hoffe und bete, dass das unsere Erfahrung sein wird, unterstützt vom Herrn, sein Wort zu uns zu nehmen, das auszuleben und so ein Zeugnis für andere zu sein, damit sie angezogen werden zum Herrn, ihm zu folgen, und dass so unser Leben zur Ehre Gottes und dem Herrn Jesus ist.